Ja, einen wunderschönen guten Morgen. Ich würde auch gerne einmal kurz beten. Herr Jesus, hab vielen Dank für diesen neuen Morgen. Vielen Dank, dass du heute neu einfach bei uns bist, dass deine Gnade heute gilt. Herr, und ich bete, dass du dich erbarmst über uns, Herr, dass wir dein Wort lesen und es verstehen, Herr, und dass es unser Herzen durchdringt. Du hast versprochen, dass dein Wort wirksam und lebendig ist, Herr, und ja, schärfer als jedes Schwert der Welt, Herr, und du wirst durchdringen, Herr, unsere Gedanken, unsere Gefühle, alles, Herr, und ich bete, dass du uns heute Morgen den Spiegel vorhältst, Herr, dass wir sehen, wie sehr wir dich brauchen, aber dass du uns dann einfach auch den Blick auf dich schenkst, Herr, welche Herrlichkeit wir von dir erwarten können, wie groß und herrlich du bist, Herr, und so erbarme dich über mich, Herr, dass ich dein Wort richtig reden kann und schenk uns offene Ohren zu hören, Herr, dass wir bereit sind, das aufzunehmen, Herr, mach unser Herzen weit, dass wir dein Wort annehmen, Herr, und umsetzen und wirklich Täter des Wortes werden, Herr. Schenk dein Wort und mach du deinen Namen groß heute Morgen. Amen. Ja, schön, dass ihr alle da seid. Ich sehe ein paar neue Gesichter, auch ein paar altbekannte Gesichter. Ich freue mich, dass wir doch so eine große Gruppe sind und dass ich von Gottes Wort erzählen darf. Und ich habe eine Frage zu Anfang, und zwar vor allem an die Leute, die einen Garten haben oder an die Jugendlichen, die motiviert ihren Eltern helfen. Habt ihr schon mal, soll es geben, habe ich mir sagen lassen, habt ihr schon mal Probleme mit Ungeziefer oder Ähnlichem gehabt im Garten? Dann hebt mal bitte kurz die Hand. Irgendwelche, weiß nicht, was waren das für Dinger, die bei euch waren?
Läuse
und sowas, ne? Alles möglich. Okay, ich habe davon keine Ahnung. Ich habe das Gefühl, ich hatte jede Predigt, dass ich keine Ahnung vom Garten habe. Aber das ist okay. Wir wollen heute Morgen eine Geschichte lesen oder einen Text oder eigentlich nur einen Vers vom Propheten Joel. Wenn ihr eure Bibeln dabei habt, dann schlagt die gerne auf oder macht eure Handybibeln an. Joel, Altes Testament, ziemlich weit hinten. Und ich fand eigentlich Heinz' Einleitung heute Morgen ganz gut. Du hast erzählt von deiner Arbeitskollegin, die gerade da auf Kreuzfahrtschiffen unterwegs ist und es wirkt alles so sehr paradiesisch. Heinz, wo war das? Dubai? Was meintest du? Ja, auch ein Freund von mir, ein alter Bekannter, sein Vater ist irgendwie so ein Gartentyp, der baut halt irgendwie Gärten, keine Ahnung. Und der wurde zu irgendeiner Expo eingeladen, nach Dubai zu fliegen. Und die haben da ein riesen Gartencenter aufgebaut. Und ich habe Bilder gesehen, ich dachte mir, ach du meine Güte, das ist ja wirklich, ja, also es ist herrlich, wie es aussieht. Und Heinz meint ja auch, das hat uns erinnert an die Herrlichkeit, die Salomo hatte, oder die Israel damals unter König Salomo hatte. Und wir lesen einen Text und es wirkt auf einmal ganz anders. Also wir sehen einmal Salomos Herrlichkeit, das Volk blüht, es ist alles schön, Menschen aus dem ganzen Umkreis kommen nach Israel, um von Gott zu hören und um dieses Land anzugucken. Und jetzt lesen wir ein paar hundert Jahre später folgenden Text, Joel 2, Vers 25. Da spricht Gott durch Joel zum Volk Israel. Und ich werde euch die Jahre zurückerstatten, welche die Heuschrecke, der Fresser, der Verwüster und der Nager verzehrt haben. Mein großes Kriegsheer, das ich gegen euch gesandt habe. Also Gott spricht hier zum Volk und er sagt, ich werde euch all die Jahre zurückerstatten, wo dieses Ungeziefer bei euch unterwegs war. Und wir fragen uns vielleicht, okay, wir kennen den Kontext nicht, wir wissen nicht, was passiert ist. Und wenn wir den Propheten Joel durchlesen, merken wir, es gab scheinbar eine richtig große Plage in Israel. Und zwar kamen ganz viele Heuschrecken. Wir lesen 1, Vers 4. Was der Nager übrig ließ, das hat die Heuschrecke gefressen. Und was die Heuschrecke übrig ließ, das hat der Fresser verzehrt. Und was der Fresser verschonte, das hat der Verwüster aufgefressen. Und wir fragen uns, okay, wie kann das sein? Und diese vier Begriffe, ich denke, das bedeutet alles das Gleiche. Es sind alles verschiedene Begriffe für Heuschrecken. Und wir lesen hier also vom Volk Israel, die in ihrem Land sind. Und irgendwie kam eine Plage über sie, die alles verzehrt haben. Und dann die nächsten Verse lesen wir weiter und alles ist verdorrt. Der Weinstock ist weg, der Most ist weg. Die Bauern sind enttäuscht, die Winzer jammern wegen des Weizens und der Gerste. Denn die Ernte des Feldes ist verloren. Und eigentlich das ganze Kapitel, Kapitel 1, wird beschrieben, wie im Land nicht so lief, wie es sein sollte. Ja, wie die Menschen, Gott fordert die Menschen auf, klagt und jammert und wendet euch zu mir erneut zurück und fangt darüber an zu weinen, wie es bei euch gerade aussieht, denn alles ist verwüstet, alles ist kahl gefressen. Und wir fragen uns erneut, wie kann das sein? Wie kann aus einem Land, das vorher voll Herrlichkeit war, wo Menschen hingepilgert sind, um diese Herrlichkeit zu sehen, was ist passiert, dass dieses Land auf einmal so am Boden zerstört ist, dass es nichts zu essen gibt, dass die Menschen jammern. Es steht sogar, dass sogar die Tiere haben gelächzt nach Gott, weil sogar die Wasserbecher vertrocknet sind und alles Mögliche. Und dann lesen wir in 2 Vers 25, was ich gelesen habe, dass diese Heuschrecken als großes Kriegsheer beschrieben werden, welches Gott gegen sie gesandt hat. Und hier möchte ich einen kurzen geschichtlichen Überblick geben. Und dann gehe ich auf diesen Vers besonders ein. Und zwar ist es so, dass Gott damals einen Bund mit Israel geschlossen hat. Ihr kennt die Geschichte wahrscheinlich von Mose, ne? Also Mose, Israel ist in Ägypten gefangen. Und Gott befreit das Volk Israel durch Mose aus der Sklaverei heraus, führt sie an den Berg Sinai. Und da sagt er zum Volk, okay, ich will einen Bund mit euch schließen. Ich will euer Gott sein und ihr seid mein Volk sein. Und dann geht die Geschichte weiter und durch die 5 Bücher Mose hindurch lesen wir immer wieder, wie Gott ihnen das zuspricht. Aber es gibt auch 2 Stellen in 3. und 5. Mose, da heißt es, okay, und Gott stellt das Volk vor sich hin und er sagt, ihr habt jetzt eine Wahl. Wenn ihr meine Worte gehorcht, meinen Worten gehorcht, wenn ihr mein Gebot haltet, dann will ich euch segnen. Ich werde euch alles geben, was ihr zum Leben braucht. Ich werde euch mit Herrlichkeit überströmen quasi. Und das ist das Leben, was ich euch empfehle. Denken wir, ja, ist klar, wenn ich mich zwischen Herrlichkeit und Heuschrecken entscheiden würde, würden die wenigsten vielleicht ein paar Tierliebhaber, sonst alle würden die Herrlichkeit wählen. Ne? Aber der zweite Punkt ist, Gott sagt aber, wenn ihr euch gegen mich und gegen mein Wort entscheidet und ihr werdet nicht auf mich hören, sondern ihr brecht den Bund, den ich mit euch geschlossen habe, dann wird genau das Gegenteil eintreffen, dann werde ich euch verfluchen. Ja, dann heißt es nämlich, dass Gott verschiedene Arten von Plagen in das Land schickt und das geht ganz leicht los, dass dann halt Tiere kommen und das Essen wegnehmen, wie wir es jetzt sehen, halt Heuschrecken kommen. Und Gott sagt, und euch wird alles weggenommen werden, die Ernte wird weggenommen sein. Aber Gott tut das nicht einfach aus Strafe für das Volk, von wegen, ja, Pech gehabt hier, ne, jetzt seid ihr selber schuld. Gott sagt, er tut das mit dem Herzen, dass das Volk erkennt, dass sie auf dem falschen Weg sind und dass sie umkehren. Ja, durch die Heuschrecken sollte Israel erkennen, ey, irgendwas läuft hier nicht ganz richtig. Gott hat uns Herrlichkeit versprochen, er hat uns ein Land geführt, wo es Honig, wo es Milch gibt und alles Mögliche. Aber irgendwie haben wir gar nichts mehr zu essen und das sollte für das Volk eine, weiß nicht, Gedächtnisstütze, Erinnerung sein, dass irgendwas nicht so läuft, wie es gerade sein soll. Aber dann redet Gott weiter und er sagt, aber wenn ihr selbst dann nicht auf mich hört, dann werde ich die nächsten Plagen zu euch schicken. Wieder mit dem Herzen dahinter, okay, ich tue das, damit ihr checkt, dass ihr auf dem falschen Weg seid, dass ihr keine Herrlichkeit habt, mit dem Ziel, dass ihr umkehrt. Und dann geht es immer so weiter und Gott schickt so verschiedene, ich sag mal, Plagenwellen. Und ganz am Ende heißt es, und wenn ihr immer noch nicht umgekehrt seid, wenn ich alles gemacht habe, was ich kann, wenn ich bin euch nachgegangen, ich habe meine Propheten gesandt, aber wenn ihr immer noch nicht umgekehrt seid und ihr habt wirklich nicht gecheckt, dass ihr auf dem falschen Weg seid, dann werde ich ein anderes Volk in euer Land schicken und das andere Volk wird euch aus dem verheißenen Land entführen, ins Exil bringen, in die Gefangenschaft und ihr werdet erneut da sein, wo ich euch befreit habe, in der Sklaverei bei einem anderen Volk. Aber das ist nicht das Leben, was ich euch wünsche. Deswegen entscheidet euch für den Gehorsam, entscheidet euch für die Herrlichkeit, die ich geben will. Und so ist es dann, dass das Volk zieht dann, ihr kennt die Geschichte mit der Wüste und so, ne, zieht durch die Wüste, kommt ins verheißene Land und dann, ja, Richterzeit ist ein bisschen wild, aber irgendwann läuft es dann. Dann wird David König und dann kommt dann Sohn Salomo und diese Herrlichkeit, die Heinz auch beschrieben hat, kommt in das Land und das Land ist wirklich wunderschön. Es läuft alles, andere Menschen kommen, das Land ist reich, das Land hat einen Tempel, sie haben eine Gottesbeziehung und Gott wird gepriesen, das Volk wird gesegnet durch Gott und alles ist so, wie es soll. Doch dann kommt die Zeit der Könige und das ist auch eine ganz wilde Zeit. Und die Könige wenden sich ab von Gott. Ja, sie entscheiden sich dazu, nee, ich will anderen Götzen dienen, ich will nicht Gott dienen. Und sie wenden sich den Göttern der Nachbarvölker zu und fangen an, diese Götter anzubeten. Und jetzt passiert genau das, was Gott gesagt hat. Er fängt an, nach und nach Plagen ins Land zu schicken, wie auch immer die aussehen. Und es gibt Streitigkeiten, es gibt Widerstand im Volk selbst mit anderen Völkern. Und manche Könige checken das. Sie merken, ich bin auf dem falschen Weg. Josia zum Beispiel liest das Gesetz und merkt, oh, wenn das so weitergeht, haben wir bald ein Problem und wir werden wirklich ganz außen landen, wo der Fluch auf uns wartet. Und die kehren um. Aber es gibt andere Völker, andere Könige, die hören nicht drauf. Sie leben weiter im Götzendienst. Sie fangen sogar an, die Propheten des Herrn zu verfolgen, umzubringen, alles Mögliche, weil sie es nicht mehr hören können. Die Propheten kommen und sagen den Menschen, wenn ihr nicht umkehrt, dann wird es noch schlimmer werden, als es jetzt gerade ist. Doch die Menschen haben so ein verhärtetes Herz vor Gott. Das eigene Volk Gottes ist so verhärtet, dass sie Gottes Wort nicht mehr ertragen können und sie lehnen es ab. Und in genau so einer Situation befinden wir uns gerade bei Joel. Er spricht zum Volk und er sagt, die Heuschrecken, und am Anfang heißt es auch, hat es sowas schon mal jemals gegeben, dass so eine große Heuschreckenplage über unser Land kam? Und das ist eine rhetorische Frage, nein, natürlich nicht, dass die erste Plage kam, dann ist ein bisschen was übrig geblieben und die nächste Plage kam und es ist ein bisschen was übrig geblieben. Aber eigentlich wissen wir auch alle, es ist nicht wirklich das Wahre. Und dann kommen wir in Kapitel 2 und ich fasse es nur ganz kurz zusammen. Und da macht Joel klar, ey Leute, das ist schlimm genug, aber eigentlich ist das nur ein Vorgeschmack von dem, was noch kommen wird. Wenn ihr sagt, dass dieses Kriegsheer, das Gott geschickt hat, also Gott beschreibt diese Heuschrecken wirklich als Kriegsheer, weil sie eine böse Absicht hatten, Wenn das Volk schon ein Problem war, dann wartet ab, bis eines Tages wirklich ein anderes Volk kommt, was ein wahres Kriegsherr ist. Und er beschreibt Kapitel 2 über zig Verse hinweg, wie dieses Volk sein wird. Und ich lese mal ein paar Verse noch vor. Fressendes Feuer geht vor ihm her. Das Land vor ihm war wie der Garten Eden, aber hinter ihm ist es eine öde Wüste. Man kann ihn nicht entfliehen. Es heißt, vor ihm erzittern die Völker, alle Angesichter verfärben sich, wie Helden laufen und so weiter. Und er beschreibt wirklich Vers für Vers, wie schlimm dieses Volk ist. Und wenn du noch keine Angst hast vor diesem Volk, dann kommt der nächste Vers und dann der nächste Vers. Und irgendwann denkt man sich, ja gut, das sind wirklich Leute, auf die wir keine Lust haben sollen. Und Gott sagt, ihr seid auf dem perfekten Weg, dass dieses Volk kommen wird und sie werden euch wieder wegführen in die Sklaverei, in die Gefangenschaft und sie werden euch platt machen. Und das ist der Kontext von diesem Vers. Und jetzt denken wir, ja gut, der Gott des Alten Testaments vielleicht, ne, ein Gott, der auch sehr hart war. Aber Gott ist ein heiliger Gott. Ja klar, Gott hat mit ihnen einen Bund geschlossen und Gott ist und wird sein Wort auch einhalten. Wenn er ihnen verspricht, dass er sie strafen wird, dann wird er es auch tun. Aber Gott ist eben auch gnädig. Und dann lesen wir Kapitel 2, Vers 12, da spricht Gott, doch auch jetzt noch, spricht der Herr, kehrt um zu mir von ganzem Herzen, mit Fasten, mit Weinen, mit Klagen. Zerreißt eure Herzen und nicht eure Kleider und kehrt um zu dem Herrn, eurem Gott. Denn er ist gnädig und barmherzig, langmütig und von großer Gnade und das Übel reut ihn. Und dann heißt es weiter, wer weiß, ob sich nicht Gott wieder abkehren wird und ob er das andere Volk doch zurückhält. Und das ist der Kontext, in dem wir uns gerade befinden. Und ich denke, das ist eigentlich die einfachste Botschaft überhaupt, aber auch die zentralste Botschaft für uns Christen eigentlich, dass ein heiliger Gott da ist und der heilige Gott sagt zu den Menschen ganz klar, wenn ihr euch gegen mich entscheidet, werde ich mich auch gegen euch entscheiden. Ihr habt mein Wort verstoßen, okay, dann werde ich euch auch verstoßen. Und Gott wird niemanden zwingen, in seine Gegenwart zu kommen. Aber jetzt ist nämlich der entscheidende Punkt, aber Gott ist auch ein gnädiger Gott, der das gar nicht will. Ja, wir lesen in Micha zum Beispiel, wer ist ein Gott wie du? Und dann heißt es, dass Gott es liebt, gnädig zu sein. Wir singen das in einem Lied auch immer wieder, ne? Und hier heißt es auch, das Übel reut ihn. Also Gott will gar nicht dieser harte Vater sein oder dieser harte Gott sein, der uns straft, sondern Gott wünscht sich und sehnt sich danach, dass wir Menschen umkehren, dass er uns neu mit dieser Herrlichkeit überschüttet, die er uns eigentlich vorbereitet hat. Und das Einzige, was er von uns Menschen will, ist, doch auch jetzt noch, kehrt um zu mir von ganzem Herzen, zerreißt eure Herzen und nicht eure Kleider. Ja, es war damals in Israel im Brauch, wenn man irgendwie traurig war, entsetzt war, hat man seine Kleider zerrissen, ich werde das jetzt nicht vormachen, obwohl wird auch gute Klicks auf YouTube generieren. Naja, nee, es ging darum, die Menschen haben ihre Kleider zerrissen als ein Ausdruck, ein äußerlicher Ausdruck, ey, mein Herz ist zerrissen. Aber Gott sagt, wenn ihr es äußerlich macht, das interessiert mich nicht. Die Menschen gingen auch weiter in den Tempel oder gingen weiter zur Opferstätte und haben Opfer dargebracht. Aber es hat Gott nicht interessiert, weil ihr Herz nicht ungeteilt bei Gott war. Und er sagt deswegen, zerreißt eure Herzen. Ich will, dass ihr innerlich zerrissen seid. Ich will wirklich, dass ihr von innen heraus Buße tut und euch ganz wieder zu mir wendet. Und dann kommen wir zu unserem Vers und da heißt es, und ich werde euch die Jahre zurückerstatten. Und dann heißt es die ganzen Heuschrecken so, ne? Was die verzehrt haben. Und ihr sollt genug zu essen haben und ihr werdet satt sein und ihr werdet den Namen des Herrn, eures Gottes, loben. Also das ist der Kontext. Wir sehen im ganzen Alten Testament, Gott schickt immer wieder Propheten zum Volk. Gott ruft die Menschen, kehrt doch um zu mir. Ich will euch mit Herrlichkeit überströmen. Ihr braucht nicht Heuschrecken haben. Ihr könnt Herrlichkeit bei euch im Leben haben. Und selbst wenn das Volk weg ist, wenn sie bei den Heuschrecken sind und auf dem besten Weg, dass sie ganz entführt werden, sogar da ruft Gott noch, kommt zurück zu mir und wisst ihr was? Ihr werdet nicht nur wieder Herrlichkeit bekommen, ich werde euch alles zurückerstatten. Ich werde euch das Leben wieder geben, was ihr eigentlich haben solltet und was ich für euch vorbereitet habe. Und jetzt fragen wir uns vielleicht, ja gut, wir haben bei uns im Land nicht viel mit Hunger zu kämpfen. Klar, die Länder gibt es auf der Welt, aber darauf will ich gar nicht eingehen. Wir haben bei uns nicht mit Heuschrecken zu kämpfen, vielleicht ein paar Blattläuse, was auch immer. Aber auch nur wenige von uns. Also was hat das mit uns heutzutage zu tun? Und ich denke, eigentlich ist die Verbindung relativ simpel. Auch wir Menschen heutzutage wenden uns von Gott ab. Und Gott spricht hier nicht zu den Heiden, zu den Menschen, die Gott nicht kennen, sondern Gott spricht hier zum Volk Gottes. Also wenn es damals Menschen gegeben haben muss, die mit Gott unterwegs waren, dann war das dieses Volk. Und zu ihnen macht Gott klar, auch ihr habt euch von mir abgewandt. Also heißt, wenn wir es auf heute übertragen, wir sind das Volk Gottes, wir als Gemeinde, sogar wir als Gemeinde stehen in der Gefahr, dass wir Gott aus dem Blick verlieren, dass wir uns von seinen Geboten abwandeln, dass unsere Herzen vielleicht dass unsere Kleider vielleicht äußerlich zerrissen sind, aber unsere Herzen sind doch weit weg von Gott. Und was macht Gott? Er macht uns das auch klar. Klar, Gott schickt jetzt nicht unbedingt Heuschrecken oder andere Dinge in unser Leben, aber Gott entzieht sich langsam auch mit seiner Gegenwart. Ja, Gott ist die Herrlichkeit. Wir lesen in Johannes 1 von Jesus, dass wir bei Jesus die Herrlichkeit Gottes gesehen haben, die Herrlichkeit des eingeborenen Sohnes. Und wenn wir uns von Gott abwenden, geht Gott uns nach, aber er entzieht sich auch langsam aus unserem Leben heraus und macht uns klar, ey, du bist nicht auf dem richtigen Weg. Das kann sein, dass wir merken, irgendwie Freude geht in meinem Leben verloren, Friede geht weg. Ich merke irgendwie in Beziehungen, es knistert auf einmal anders als vorher. Es ist irgendwie alles anstrengend. Vielleicht läuft nicht, man hat das Gefühl, man läuft irgendwie, weißt du, man hat irgendwie einen starken Gegenwind, egal was man tut. Und Gott entzieht sich so nach und nach mit der Herrlichkeit, aber er gibt uns nicht auf. Und er sagt zu uns, auch jetzt noch, kehr um und ich werde euch alles zurückerstatten. Und ich meine, vielleicht kennt ihr solche Situationen. Ich mache mal jetzt ein ganz banales Beispiel. Wir waren Freitag unterwegs mit meiner Familie und mit Basti Lea waren wir in Hannover und waren da im Sea Life. Und wir waren richtig, haben richtig Lust gehabt, wir hatten richtig Bock, dahin zu gehen. Und wir waren nachher da und ich will jetzt keine Anti-Werbung machen, aber nachher waren wir doch ein bisschen enttäuscht. Es war für Kinder gedacht und wir waren so ein bisschen zu alt dafür wahrscheinlich, ich weiß nicht. Und das war auch so, ja gut, jetzt sind wir hier anderthalb Stunden hingefahren, haben relativ viel Geld dafür bezahlt und waren enttäuscht. So, ne? Heißt, all die Arbeit quasi, all das Geld war umsonst ausgegeben. Dann ging es noch weiter, dann sind wir nach Essen gefahren und mir hat vor einem Jahr, wir hatten mal ein Jugendleitertreffen hier im Keller bei uns und ich hatte nachher mit Tina und einem anderen Ehepaar geredet und die hatten so geschwärmt von so einem Burgerladen aus Hannover und die meinten, die wären sogar bereit, in dem Moment spontan mit uns abends um 10 Uhr nach Hannover zu fahren, weil die haben scheinbar die besten Milchshakes der Welt. Die waren so begeistert, die meinten, komm, wenn ihr wollt, wir fahren los, wir fahren da jetzt extra dahin, kaufen uns einen Milchshake und fahren wieder zurück. Aber wisst ihr was, ihr müsst einen besonderen Milchshake nehmen und zwar gibt es einen Milchshake mit Bacon-Geschmack. So, ne? Und ich war so, ja gut, keine Ahnung. Aber die haben uns das so köstlich verkauft, ne? Und wir waren im Keller unten und ich war kurz davor zuzusagen und mitzufahren, aber ich glaube, der Laden hat schon zugemacht. Irgendwas hat dagegen gesprochen. Und jetzt ein Jahr später waren wir in Hannover und ich meine, ich habe Basti vorhin noch geschrieben, ey, wir müssen zu diesem Laden fahren, da gibt es einen guten Milchshake und wie auch immer. Und dann waren wir da, sind wir hingefahren, haben uns halt unser Essen geholt, waren voll. Und ich meinte, okay, wir müssen uns diesen Milchshake mit Bacon-Geschmack holen. Und alle meinten schon, nein, der kann doch nicht schmecken. Milchshake süß, Bacon ist salzig, wie auch immer. Kann nicht gut sein. Wir sind jetzt extra. Also ich war richtig begeistert. Und dann geben wir das Geld aus. Viel zu teuer für einen Milchshake eigentlich. Und Tina fängt an, probiert diesen Milchshake und war so, nee, gib mir den weiter. Und ich so, war ein bisschen enttäuscht, aber das kann nicht sein. Ich trinke diesen Milchshake und der Anfang war richtig lecker. Wisst ihr, es war so richtig lecker. Ich komme ins Schwärmen, aber... Und dann kam auf einmal so ein Baconstück mit in meinen Mund. Und ich habe fast gekotzt gefühlt. Das war so widerlich, dieser Milchshake. Und da habe ich den anderen beiden das gegeben und alle waren enttäuscht. Und nachher war so ein 6-Euro-Milchshake zu 98% oder 99% noch voll. Und wir haben den stehen gelassen, weil wir konnten den einfach nicht trinken. Und worauf ich hinaus will, ich komme zurück zum Punkt, ist, ich habe mich ein Jahr lang auf diesen Milchshake gefreut. Wir sind nach Hannover gefahren, extra in diesen Burgerladen, haben... Ja, viel Geld, sage ich mal, haben Geld dafür ausgegeben. Und nachher ist alles umsonst gewesen. Und ich dachte mir auch, jetzt wo ist mein Geld hin, wo ist meine Freude hin, alles war weg. Alles war umsonst. Und vielleicht kennt ihr so Situationen, weil ich weiß, meine erste Jugendfreizeit, wir sind nach Italien gefahren damals. Und irgendwann nach 2 Stunden hieß es, wir haben ein Problem, wir sind in die falsche Richtung gefahren. Das ist schon länger her, ne? Also vor Jugendliches gab noch keine Navi, es war nicht so gut. Und wir sind einfach 2 Stunden in die falsche Richtung gefahren. Und mussten 2 Stunden wieder zurück, um halt quasi zum Nullpunkt zu kommen und von da aus dann nach Italien fahren zu können. Heißt, wir haben 4 Stunden in Sand gesetzt, es war richtig heiß, es war Hochsommer und ich habe keine Lust mehr gehabt. Und am liebsten hätte ich hingeschmissen. Und der Vergleich ist hier eigentlich, man hat sich in eine Sache rein investiert, man hat Zeit investiert, man hat Geld investiert, um irgendwann dann zu merken, dass es sich nicht gelohnt hat, dass alles umsonst war, dass man vielleicht sogar auf dem falschen Weg, wir sind Richtung Berlin gefahren, nicht Richtung Italien, glaube ich, irgendwie bei der Autobahn die falsche Ausfahrt genommen, ich weiß nicht. Und man ärgert sich und am liebsten wäre ich ausgestiegen und wäre nach Hause gegangen. Ich hatte keine Lust mehr auf diese Freizeit, nachher war es noch alles cool und so. Aber es war einfach ein schreckliches Gefühl, weil man fragt sich, wohin mit der ganzen Zeit, wohin mit dem ganzen Geld. Und genau, am liebsten hätte ich irgendwie entweder neu gestartet, dass ich die Zeit zurückspule, oder aber ich wäre einfach zu Hause geblieben, hätte abgebrochen, weil es hat keinen Sinn ergeben. Und jetzt stellt euch mal vor, das Volk Israel, die Menschen leben dort, das waren halt zum Großteil auch Landwirte und alles haben davon gelebt. Und sie beackern ihr Feld Jahr für Jahr für Jahr und investieren sich da rein, nur damit irgendwann Heuschrecken kommen und alles weg ist. All die Arbeit, all die Zeit war weg, die Versorgung war weg, der Lebensunterhalt war weg. Und das Volk hat sich gefragt, ja, wofür das Ganze? Hätten wahrscheinlich abgebrochen. Aber Gott sagt jetzt zum Volk, okay, aber jetzt kehrt um zu mir und ich werde euch alles erstatten, all die Jahre, die ihr verloren habt. Ich ermögliche euch einen Neustart in eurem Leben und Es wird wieder so herrlich sein, wie es vorher war. Ja, und ich möchte dich heute Morgen eigentlich herausfordern. Vielleicht kennst du Situationen jetzt nicht mit Autofahrten, dass Gott jetzt mal irgendwie, weiß nicht, dir mehr PS im Auto schenkt oder was auch immer. Aber vielleicht, wenn du in dein Leben guckst, vielleicht merkst du auch, dass du einige Jahre in den Sand gesetzt hast. Ich habe nach dem Abitur, ich hatte keine Ahnung, was ich machen soll, habe ein Jahr Maschinenbau, also ich wollte Ingenieur werden, habe ein Jahr Maschinenbau studiert, habe nach einem Jahr abgebrochen, weil das war, also ich war schrecklich, ich weiß nicht, es war nicht das Richtige für mich. Habe dann ein FSJ, also ein freiwilliges soziales Jahr gemacht, aber einfach mit dem Herzen, ich habe keine Ahnung, was ich machen soll, also habe ich noch ein Jahr da rein investiert. Und im Rückblick war ich dann wirklich, habe ich gemerkt, du hast gerade 2 Jahre deines Lebens einfach in den Sand gesetzt. Ich habe nichts gewonnen, ich habe keinen Abschluss, ich habe nicht mal viel Geld bekommen und das Geld, was ich bekommen habe, habe ich für Essen ausgegeben. Also es war nicht wirklich sinnvoll. Und dann kam ich erst an den Punkt, dass ich gesagt habe, okay, Herr, ich will dir jetzt meine Lebensplanung anvertrauen. Ich will nicht an meinen eigenen Weg gehen, das, was ich gerade für richtig halte, sondern jetzt will ich dir meine Lebensplanung anvertrauen. Ich will Schritt für Schritt mit dir gehen und mich von dir leiten lassen. Vielleicht merkst du es so anders bei dir im Leben. Ich höre das ab und zu von Leuten, dass sie scheinbar auf dem Sterbebett gesagt haben, die sagen nie sowas wie von wegen, ach, hätte ich mehr Geld in meine Karriere investiert oder mehr Zeit, hätte ich mehr ein Business aufgebaut, hätte ich das gemacht, ach, das wäre ein gutes Leben. Sondern die meisten Menschen liegen dann auf dem Sterbebett und klagen darüber, dass sie zu wenig Zeit mit ihren Liebsten verbracht haben. Ja, dass sie vielleicht keine Zeit mit ihren Kindern hatten, dass sie, weiß nicht, ihre Jugend verschwendet haben. Und vielleicht kennst du sowas auch, dass du eigentlich merkst, eigentlich, wir können nachher spielen, Max, okay? Vielleicht merkst du es auch, dass du dich in die falschen Dinge investiert hast in deinem Leben, dass sich in deinem Leben eigentlich alles nur um dich dreht, dass du, wenn wir uns die Gebote Gottes angucken, ist es eigentlich so, die Gebote Gottes widerstreben unserem inneren Empfinden, weil wir Menschen sind von Natur aus egoistisch. Es muss alles so sich um mich drehen, die Dinge müssen so laufen, dass es mir gut geht. Und jetzt kommt Gott mit seinem Gebot und er macht uns klar, nein, es geht nicht darum, dass du dir Vorteile aussuchst. Ja, dass Gott gibt uns Gebote, damit ein Miteinander funktioniert. Er gibt uns Gebote, damit wir lernen, von uns selber wegzuschauen, Gott zu vertrauen und Gott wird uns segnen. Aber die Menschen streben uns dagegen, weil wir wollen egoistisch handeln. Und vielleicht merkst du es bei dir im Leben, dass du viele Jahre deines Lebens wirklich nur auf dich selbst geguckt hast. Du hast Beziehungen gebraucht, missbraucht, um dich selber irgendwie darzustellen, um deinen eigenen Vorteil zu gewinnen. Du hast deine ganze Lebensplanung auf dich selbst ausgerichtet. Du wolltest vielleicht Karriere machen. Die großen Versuchungen der Welt, Geld, Macht, Sex, keine Ahnung, Anerkennung, was auch immer. Und du hast dich um diese Dinge gedreht. Während Gott da wartet und dir die wahre Herrlichkeit in deinem Leben geben will, während Gott dir ein Leben in Fülle geben will, was von ihm gesegnet ist, was einen Sinn hat, was Ewigkeitsperspektive hat, während du dich abgedreht hast. Und eigentlich meine Ermutigung heute Morgen ist, sei wie das Volk Israel, ja, und höre auf Gott. Lass dich neu rufen. Ja, lass dich neu rufen. Kehr vom ganzen Herzen um zu Gott. Mach ganze Sachen mit Gott. Vertrau ihm dein Leben an. Und du kannst weg von den Heuschrecken, weg von den Dingen in deinem Leben, die dich vielleicht kaputt machen, hin zu einer Herrlichkeit, die wir nur bei Jesus finden, wo wir Sinn haben, wo wir Perspektive für die Ewigkeit haben und der uns führen und leiten will und der uns all die Jahre, die wir verloren haben, zurückerstatten will. Wie auch immer das aussieht, eine Herrlichkeit, ein Leben in Herrlichkeit bedeutet nicht, dass in deinem Leben jetzt alles perfekt läuft, dass du Geld bekommst, Gesundheit, wie auch immer. Das sind Sachen, die uns für die Ewigkeit aufbewahrt sind. In der Ewigkeit wird es kein Leid, kein Geschrei, keine Schmerzen mehr geben. Aber was Gott uns hier auf der Erde verspricht, ist, dass er bei uns sein will, alle Tage bis zum Ende der Weltzeit, dass er mit uns gehen will, dass er uns die Dinge alle zum Besten führen will. Und zu diesem Leben lade ich dich ein. Also wenn du merkst, dass dein Leben nicht mit Gott 100% ist, dann mach doch ganze Sache heute. Das war eine einfache Botschaft, denke ich. Ich werde jetzt auch gar nicht weiter theologisch ausführen. Aber hör auf, lass dein Leben sich nicht um dich drehen, sondern wende dich ab von deinem egoistischen Leben hin zu Gott und entscheide dich gegen die Heuschrecken für die Herrlichkeit Gottes. Amen. Ich würde gerade noch gern mit uns für euch beten. Ja. Ihr dürft gerne dazu aufstehen, dann singen wir gleich noch ein Lied. Herr Jesus, ich danke dir, dass du auf die Welt gekommen bist, als der versprochene Retter, Herr. Und du hast das Leben bei Gott verlassen, Herr. Du hast die Herrlichkeit Gottes verlassen, die Nähe beim Vater, Herr, um auch hier auf der Erde als Diener zu sein, als Knecht. Und du warst gehorsam, Herr. Du hast das Wort Gottes, du hast die Gebote Gottes gehalten. Ja, du hast danach gelebt und du warst wirklich bereit, bis in den Tod zu gehen für uns, Herr. Und das ist uns ein Vorbild, ja, wir wollen auszuleben, Herr, aber das ist aber auch der einzige Weg zur Rettung gewesen. Du siehst, wir Menschen drehen uns ab von dir, wir sind kein Stück besser als das Volk Israel, Herr. Wir vergessen immer wieder, welchen Platz du bei uns im Leben haben solltest. Und so bete ich, Herr, dass du uns heute Morgen segnest, Herr, dass du unsere Herzen berührst und uns ins Nachdenken bringst, dass wir uns abkehren, Herr, von unserem egoistischen Leben, Herr. Dass es nicht mehr um Selbstverwirklichung oder irgendwas geht, sondern, Herr, dass wir uns selbst verleugnen, um dir ganz nachzufolgen, um dir zu dienen. Herr, du versprichst uns deine Gegenwart, Herr, und du bist die Herrlichkeit in Person. Und es wird noch Leid und alles geben, aber du trägst uns da durch, Herr, du bewahrst uns mit deinem Frieden, du lebst mit deinem Heiligen Geist in uns, Herr, und so lass es wirklich bei uns Realität sein, Herr, dass wir auf die Ewigkeit gucken und dass wir uns darauf freuen, dass wir Hoffnung darin finden, aber dass wir auch jetzt im Leid einfach uns dir anvertrauen. So segne jeden Einzelnen heute Morgen, gib uns das, was wir gerade brauchen. Herr, mach deinen Namen groß durch unser Leben. Schenk, dass wir auch heute einander ermutigen, diesen Weg zu gehen, auch in den Gesprächen nachher. Und ja, danke, dass du uns hier nicht allein lässt, dass du mit uns bist, aber dass wir auch Geschwister haben, die diesen Weg mit uns gehen. Amen.